würde ich ganz gerne mal einen Bibeltext vorlesen. Zwei Bibeltexte würde ich vorlesen. Bin gespannt, wie die für euch wirken. So. Seid ihr bereit? Also, ich lese mal vor. Römer 1, Vers 18 findet den ersten. Das heißt, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Ich lese nochmal vor, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Jetzt habe ich noch eine zweite Stelle, 5. Mose 6, Vers 12 bis 15. 5. Mose 6, Vers 12 bis 15, nur Beispiel für viele. Ihr werdet dann relativ schnell schon drauf kommen, was ich will. So hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Und du sollst nicht anderen Göttern nachfolgen, den Göttern der Völker, die um euch her sind. Denn der Herr, dein Gott, ist ein eifersüchtiger oder ein eifernder Gott in deiner Mitte, dass nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, über dich entbrenne und dich vertilge von der Erde. Soweit einmal die zwei Texte. Worauf wollt ihr raus? Schlicht und einfach Folgendes, ich würde es mal so zusammenfassen. Wenn Gott ein Gott von der Liebe ist, oder? Das hören wir ja oft, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und Gott Liebe ist in Person und so. Wenn er das ist, wenn er gütig und gnädig ist, was wir ja auch öfter hören, wie kann er dann zornig sein? Wie kann dann ein Gott, der Liebe ist und so, Dinge tun, wo man denkt, hä? So quasi, wenn er Liebe ist, kann er keinen Zorn haben. Oder? Das tut sich doch gar nicht vertragen miteinander. Und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, wenn du im Alten Testament gelesen hast, so dir vorkommen manchmal, dass du dort Geschichten gelesen hast, wo du gedacht hast, das glaube ich jetzt nicht. Der rottet einfach einmal das Volk einfach so aus. Gell? Gibt's? Also ihr habt das schon gelesen im Alten Testament. Der Zorn Gottes entbrannte gegen und dann hat er ausradiert und so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat es beschäftigt vor Jahren. Und vor einiger Zeit, beim Hauskreis, wo ich leite, ist schon mal jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Matthias, könntest du mal über das reden? Weil über das redet in der Regel niemand groß. Und mich beschäftigt das, weil ich habe echt Mühe, wenn ich das Alte Testament lese, ich kriege Mühe mit dem lieben Gott. So, wenn der da so zornig ist, so quasi launisch und so, wann ist denn der das auch vielleicht mal mit mir, oder? Wann trifft sein Zorn mich mal, wenn ich vielleicht was Falsches sage oder mache? Und ich habe gedacht, das stimmt. Das ist wahrscheinlich tiefer in uns drin, als wir denken, so die, sagen wir mal, die latente Unsicherheit. Haben wir da irgendwo so einen launischen Fritze da oben auf dem Thron hocken mit Rauschebart und so, wo man nicht genau weiß, wann der seine Stimmung ändert. Wie ist jetzt auch das mit dem Zorn von Gott? Wie gehen wir damit um? Es kommt relativ oft vor in der Bibel. Zorn und Gericht oder Rache. Habt ihr schon mal gehört? Rache. Haben wir da öfter vor, dass Gott ein Gott der Rache ist. Dass er recht, mein ist die Rache, spricht der Herr. Ich will vergelten. Wow. Wie gehen wir mit dem um? Das Erste, was ich euch sagen will, ich will das Ganze nicht schönreden. Ich will das Ganze auch nicht aus der Welt reden, weil es ist eine Tatsache. Aber ich möchte das Ganze mal in ein größeres Umfeld stellen, wo euch mit ziemlicher Sicherheit helfen wird. Da bin ich relativ sicher. Damit wir aber das können, müssen wir uns zuerst einmal Gedanken machen, was eigentlich Zorn ist. Wir denken, Zorn sei Wutausbruch, oder? Richtig? Paff! Und dann kommen alle Emotionen und interessante Worte und so. Oder zum Teil dann auch körperliche Ausdrucksweisen so kommen. Was ist eigentlich Zorn? Was ist Wut? Was ist Grimm? Was ist Hass? Was ist das? Und dazu würde ich mal ganz gern in eine Story mitnehmen im Alten Testament, relativ am Anfang. 1. Mose 4, 1 bis 7. 1. Mose 4, 1 bis 7, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, deswegen muss ich es aus meiner Bibel vorlesen. 1. Mose 4, 1 bis 7. Und ganz besonders Verse 5 und 6, das ist relativ weit vorne. Also ich lese mal vor. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Oder anderes Wort könnte man auch übersetzen, es wird genau besser. Warum wirst du zornig? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Zweiter Mal der Text. Kannst du dir vielleicht vorstellen, jetzt denkst du vielleicht, was hat denn das jetzt mit dem Zorn Gottes zu tun, oder? Ziemlich viel, weil da kann man rausfinden, was Zorn ist, was der Gedanke hinter Zorn ist, was Zorn eigentlich letztendlich zur Entfaltung bringt. Ich würde euch ganz kurz die Story mal, was hat man da, entfalten. Also, Kain und Abel sind mittlerweile auf der Erde, Adam und Eva sind nicht mehr ganz allein. Wahrscheinlich hat es noch ein paar mehr dann gerne mit der Zeit, aber die wären nicht so in dem Sinn jetzt da hier so erwähnt, aber Kain und Abel sind schon mal da. Und eines Tages, oder, haben die da begonnen, Gott zu opfern. Der eine ist ein Jäger, war er, gell? Richtig, ne, ein Viehhirte, und der andere, was? Ein Bauer, genau. Also, so und so haben sie ihren Lebensunterhalt verdient. Dann haben sie beide Gott geopfert, und das Interessante ist, das Opfer vom Abel hat Gott angenommen, und das Opfer vom Kain hat er nicht angenommen. Das ist schon mal so ein Gedanke, wo man da haben: Hey Mann Gott, das ist doch unfair, was kann der Kain dafür, dass du sein Opfer nicht annimmst? Der arme Kaib. Weißt, es wird hier nicht gesagt, dass es eine generelle Entscheidung ist von Gott, dass er gesagt hat: Kain hasse ich und Abel habe ich gern. Das steht hier nie. Kommt da sonst in der Bibel nicht vor. Es gibt da andere Stellen, wo man in dem Zusammenhang was gesagt wird, aber das hat mit dem hier nichts zu tun. Das ist einfach einmal, sagen wir es mal so, in dem Moment war so, dass Gott das Opfer vom Abel angenommen hat und das vom Kain nicht. Das gibt es ja bei uns manchmal schon, oder? Dass Gott das Gebet von jemandem hört und du betest schon ewig lang fürs Gleiche und bei dir läuft es nicht. Kennst du so? Immer wieder mal erlebt, oder quasi wenn Leute sich verheiraten und Kinder wollen, dass es manchmal nicht klappt, oder? Und die eine, die kriegen Kinder wie Kanäkel. Eins nach dem anderen. Und du übst wie verrückt, oder? Und dann denkst: Gott, das ist doch unfair, Mann! Und was haben wir nicht schon alles gemacht dafür? Oder? Ist ähnliche Situation. Ähnliche. Wie hier. Das heißt nicht, dass Gott mit dir nichts zu tun haben will, sondern dass Gott einen anderen Weg mit dir hat und vielleicht dann irgendwann einmal später das gleiche Mal noch macht. Aber jetzt halt eben hier nicht. Und was passiert denn? Jetzt kommt's. Es passiert was in unserem Inneren. Oder? Und über das redet dann Gott mit dem Kain. Und er sagt ihm, weil der Kain wird was? Er wird zornig. Er ergrimmt, er wird zornig. Er regt sich auf. Warum? Er fühlt sich ungerecht behandelt. Ja, für ihn ist es keine Gerechtigkeit. Und das ist jetzt schon mal, das müssen wir festheben. Das kommt wieder später. Zorn basiert im Wesentlichen auf einem subjektiv erlebten Gefühl von Ungerechtigkeit. Beobachte es mal bei dir. Wann wirst du denn zornig? Wenn du dich ungerecht behandelt fühlst oder andere, dann regt es sich auf. Und wie? Und das ist hier auch der Fall. Und jetzt, spannend, Gott sagt nicht zum Kain: Hey Mann, reg dich nicht auf. Akzeptiere es einfach. Er sagt ihm: Warum ergrimmst du? Wieso regst du dich auf? Und warum senkst du deinen Blick? So, wenn du dich aufregst, schottest du dich auch ab. Du grenzt dich quasi ab gegenüber denen, die nach deiner Meinung schuldig waren sind gegen dich. Gott redet mit ihm und sagt: Was machst du hier? Was geht hier ab? Und dann gibt er mal gleich noch einen Hinweis, und der dummt mich, ist zeitlos. Er sagt ihm: Ist es nicht so, wenn du fromm bist? Jetzt lese ich mir den Begriff fromm und denke: Was heißt doch das? Fromm. Stündelermäßig? Sagt euch nichts, Herr Stündlermäßig. Ah doch, mehr als man denkt vielleicht. Ja, heißt es das? Das griechische Wort für fromm und das hebräische O bedeutet ein Gott hingegebenes Leben führen. Eusebes ist griechisch, das hebräische auch vergessen. Und es heißt letztendlich folgendes: Gott, mein Leben gehört dir, du kannst mit mir machen, was du willst, weil ich weiß, du hast das letzte Wort und ich bin dir ergeben. Klar? So quasi, das Bild im Neuen Testament wäre der Töpfer und der Ton. So. Der Töpfer kann mit dem Ton machen, was er für richtig findet. Also quasi Gott sagt, wenn du so bist zu mir, kannst du frei den Blick erheben. Warum? Weil du nicht ungerecht behandelt fühlst, sondern du sagst Gott, du weißt, was jetzt hier passiert. Ich vertraue dir. Oh, das ist ein wichtiges Wort. Ich vertraue dir. Wenn man aber Probleme mit dem Vertrauen hat und dann Sach beobachtet, dann kommt man zum Schluss, hier ist was. Faul. Das ist gemein. Der Gott, der mich liebt, liebt mich gar nicht. Sonst würde er das nicht machen. Und dann regen wir uns auf. Gott sagt hier im Kain, wenn du mir ergeben bist, dann regst du nicht auf. Dann bleiben wir in Blickverbindung und nicht einen Blick runter. Weil du nimmst aus meiner Hand. Bist du aber nicht fromm? Jetzt, das ist schon was, wo uns immer wieder mal über den Weg läuft, oder? Dass man so das Problem haben mit der Gottergebenheit. So. Bist du aber nicht Gott ergeben? So tendenziell mängisch. So lauert die Sünde vor der Tür. Okay? Sie lauert vor der Tür. Das heißt, sie steht nicht im Haus drin, sie lauert vor der Tür. Quasi und bietet sich an und sagt, kann ich dir helfen? Und dann sagt er, nach dir hat sie verlangen, du aber herrsche über sie. Und das wird schwierig. Da kommen wir dann in die ganze Problematik hinein. Okay, jetzt lass uns wieder mal zurückgehen zu dem, was uns eigentlich beschäftigt im Moment, die Sache mit dem Zorn. Das ist eine coole Geschichte, hast du vielleicht noch nie so gesehen, wenn du es gelesen hast, dass man hier kennenlernen kann, was hinter Zorn steckt, nämlich ein sich ungerecht behandelt fühle. Und aus der Situation raus einen Wunsch nach Gerechtigkeit haben. Und dafür wallt was in uns hoch. Das nennt man Zorn. Wo sich dann ausdrückt in alle möglichen Richtungen. Das hat er keiner erlebt. Und es kam übrigens schlecht raus denn. Das wisst ihr ja, oder? Er hat sein Brötchen umgebracht. Warum? So quasi, wenn ich von Gott nicht anerkannt wäre, dann du auch nicht. Ratz, tot. Das kannst du bei den kleinsten Kindern im Kindergarten schon beobachten, sogar vorher schon. Hell? Habt ihr auch schon gesehen? Steckt echt in uns drin. Das, was Gott zu ihm gesagt hat, wissen wir jetzt. Also was ist der Hintergrund von Zorn? Ich würde es ganz gerne mal ein klein bisschen definieren. Das Alte Testament und das Neue Ohr kennt verschiedene Wörter, um Zorn, Wut oder Grimm zu beschreiben. Allen gemeinsam ist, ich lese es jetzt mal kurz vor, deswegen bin ich jetzt gerade schnell Hochdeutsch, so ähnlich, dass es sich um aufwallende Emotionen mit der Folge einer negativen Einstellung Dritter gegenüber handelt. Auslöser, jetzt kommt's, das Erfahren von subjektiv empfundener Ungerechtigkeit. Subjektiv deswegen, weil wir sehen nur uns, der Umstand, und sehen manchmal das größere Bild nicht. An deinem Job nicht, wenn dein Arbeitgeber schien's ungerecht mit dir ist, du hast das größere Bild zum Teil nicht. Ganz besonders auch mit Gott nicht. Oder? Da fühlen wir uns einfach ungerecht behandelt, wenn er nicht macht, was wir denken, er müsste. Deswegen sage ich, das Erfahren von subjektiv empfundener Ungerechtigkeit. Jetzt definiere es. Zorn, Wut, Grimm ist ein Ausdruck des emotionalen Erfahrens von subjektiv empfundenem Unrecht. Es ist das emotional sich sehnen nach Gerechtigkeit und damit engstens verbunden der Wunsch nach Rache. Jetzt kommt ein zweites Wort, wo interessant ist und wo man kennen, wo in der Bibel recht oft vorkommt. Das griechische Wort, also das Wort Rache, das deutsche Wort Rache, heißt auf Griechisch, so ich sage es euch mal schnell, weil ich würde es ganz gerne auseinanderbeilen, denn Ekdikaisis. In dem Wort Ekdikaisis steckt Dikaiosyne drin. Und das heißt Gerechtigkeit. Oder mit anderer Wort übersetzt, Rache heißt Gerechtigkeit schaffen. Ist interessant, hä? Gerechtigkeit schaffen. Also ich sage es mal, Rache bedeutet Recht verschaffen, Gerechtigkeit wiederherstellen, Strafe als Folge eines begangenen Unrechts mit dem Ziel Ausgleich oder Vergeltung. Auge um Auge, Zahn um Zahn wäre zum Beispiel sowas, oder? Wenn da einer was verbrochen hat, das gleiche ihm zurück. Das ist nicht willkürlich, oder? Das ist eine Folge von einer Schuld. Wir leben heute in einer Zeit, wir sind geprägt von über 200 Jahren Humanismus oder noch mehr. Wir denken, oh, so schlimm. Oh, so schlimm. Der hat es gemacht, oh, aber komm, hey. Sei doch mal barmherzig mit ihm. Und wisst ihr, was bei uns verloren geht? Hat jemand eine Idee? Gerechtigkeit geht verloren. Bei uns sind heute häufig das Opfer gestrafter als diejenigen, die es begangen haben. Weil wir sagen, schau doch mal seine Familie an, wo er herkommt. Schau doch mal, was der alles hat erleiden müssen oder sie. Ist doch verständlich, dass der dann den umbringt. Der ist übrigens tot. Der andere. Könnt ihr das verstehen? Wir sind hier wirklich, wir sind ja gleich ein bisschen absolut, wir haben den guten Pfad verloren. Und wissen eigentlich nicht mehr, erstens einmal, was Gerechtigkeit wirklich ist. Und das Zweite ist, wir geben es billig aus der Hand. Ist gestört, hä? Also, Rache heißt im Wesentlichen Gerechtigkeit wiederherstellen. Ist es dann was Schlimmes? Frage. Das ist die Frage, stelle ich jetzt einmal humanistisch geprägte Leute. Und jeder von euch ist das, inklusive mir. Das haben wir alle in der Muttermilch aufgesaugt. Unsere Gesellschaft denkt so. Wenn du mal in eine andere Kultur kommst, realisierst du erst einmal so richtig. Wir haben Mühe mit Leidenschaft, wir haben Mühe, dass uns Leute ins Leben hineinreden, weil wir denken, hey, ich war in Indien, weißt du, was die mir sagen? Du bist unser Leiter, sag uns, was wir tun sollen, wir machen es. Wir denken, wieso kommt nicht ein Aufstand? Warum? Die haben das nie erlebt. Die sind ganz anders aufgewachsen. Die denken ganz anders in Sachen. Da realisierst du erst einmal, was hier alles zum Teil bei uns abgeht. Rache, das Wiederherstellen von Gerechtigkeit. Wie wirkt das auf euch? Wenn Gott ein Gott der Rache ist, also der Gerechtigkeit wiederherstellt, das ist eigentlich die Idee dahinter. Wir haben den Begriff Rache anders gefüllt. Wisst ihr, wie wir ihn gefüllt haben? Willkürliches Dreinschlagen, so haben wir es gefüllt. Und so wird es ja auch manchmal gemacht, oder? Das ist aber nicht die Idee in der Bibel. Dort ist die Idee, Gerechtigkeit wiederherstellen. Ist das falsch? Bitte?
So gesehen nicht.
Hä? Hat jemand eine andere Meinung? Ihr dürft die gerne haben. Das wäre interessant, mal ein bisschen über das dann auszutauschen. Ist es falsch, Gerechtigkeit wiederherzustellen? Was passiert, wenn wir es nicht machen? Und was heißt das denn? Willkür herrscht. Ist man dort sicher? Nicht wirklich, oder? Das wollen wir ja wirklich nicht. Wenn wir das aber nicht wollen, dann geht es auch darum, dass Gerechtigkeit wirklich hochgehalten wird. Wir denken darüber noch ein klein bisschen mehr nach, dann im Laufe von dem, was ich euch da sagen wollte. Aber ich glaube, mittlerweile habt ihr schon ein klein bisschen andere Idee wahrscheinlich gekriegt über Zorn, hä? Und über Rache. Und ein zorniger Gott und ein rächender Gott. Jetzt vielleicht noch die Frage mit den Emotionen. Hä? So quasi, hockt ein Gott auf seinem Thron und... Das verbinden wir. Ja? Aber ihr müsst euch immer wieder vorstellen, dass das Bibel, alles wie Neues Testament, bis heute, immer wieder, wie sagt man da, die Werte, die drin sind, und das, was Gott ist, muss in Worte ausgedrückt werden. Und Worte haben für uns sofort subjektiver Charakter, weil wir es anders erleben. Wenn ich euch zum Beispiel sage, was in meiner Lutherbibel drin steht, und Adam erkannte sein Weib Eva, wie wirkt das auf dich? Bitte? Gut? Also Männer denken sich, ja, was ist das Problem, oder? Manche. Was denken Frauen so über den Begriff? Bitte? Ist nicht ganz so, gell? Dabei, das ist nur das Wort Weib. Aber es ist gefüllt mit was, oder? Nämlich mit Diskriminierung, mit zweiter Geige spielen, mit ein anderer sagt, was lang geht und ich bin einfach nur die, wo bla bla bla. Hä? Wir haben es gefühlt. Das war die Schuld, das ist unschuldig. Das kann nichts dafür. Oder das gibt es übrigens schon seit Jahrhunderten. Und als der Luther das Wort zu seiner Übersetzung gebraucht hat, dann hat er das nicht deswegen gebraucht, weil er Frauen nicht viel Wert entgegengebracht hat, sondern das Wort, das er gebraucht hat. Damals. Vielleicht ist ein 200 Jahre schlimmes Wort, wenn man Frau sagt. Oder Mann vielleicht. Das kann auch sein. Wisst ihr, ich will euch mit dem etwas... Ich wollte mit dem humorvollen Beitrag euch ein klein bisschen sensibilisieren, dass wir Worthülsen unhinterfragt nehmen und sofort mit unseren Ideen, was drin ist, füllen. Das dürfen wir nicht machen. Da haben wir das Problem beim Bibellesen. Und immer die Frage mitnehmen, was heißt denn das, was bedeutet das, wieso steht es da? Und das muss man bei dem Begriff Zorn auch. Der Hintergedanke ist der, ein emotionales, ein subjektiv, also subjektiv deswegen, ist der Unterschied zwischen Gott und uns, er ist objektiv, wir sind subjektiv. Ja? Er sieht alles, er ist allwissend, sagt Bibel, und das glaube ich der Bibel, wenn sie das so sagt. Also es heißt ja nicht, er ist allwissend, so in dem Sinn, aber die ganze Darstellung von Gott geht auf das Herr, dass er echt auch Sachen weiß, die wir nicht wissen. So, das hat er mal am Hiob erklärt, als der Hiob Problem mit Gott gekriegt hat, weil er nicht verstanden hat, was da abgeht. Er sagt ihm, Hiob, warst du dabei, als ich das Ganze hier gemacht habe? Hast du eine Ahnung, wie das alles funktioniert? Du denkst, du wüsstest, aber du hast eigentlich keine Ahnung, oder? So, genau. Als Menschen sind wir damit meist überfordert, mit der ganzen Geschichte von Zorn und Rache und all dem. Wir sind meistens damit überfordert, weil wir tendenziell subjektiv denken, fühlen und dann auch handeln. Und das ist der Unterschied zu Gott. Er ist dort anders wie wir. Und da kommt der ganze Begriff dann her, dass Gott wirklich Liebe ist. Okay? Was ist denn eigentlich Liebe? Das ist auch subjektiv jetzt, hä? Was stellst du dir unter Liebe vor, wenn du den Begriff Liebe hörst? Was heißt das für dich?
Annahme.
Was heißt Annahme? Ach cool, mach doch gerade was was. Ist das Annahme? Oh, jetzt haben wir das Problem, hä? Weiter, was stellt euch vor, wenn der Liebe hört? Bitte? Bitte?
Schön.
Was schön? Gute Gefühle? Ha? Gute Gefühle. Das ist okay. Hast du auch gute Gefühle, wenn dir dein Nächster übervorteilt? Hast du auch gute Gefühle, wenn dich dein Nächster übervorteilt? Weil Jesus ja gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weniger, hä? Also kommen wir an das Problem her, auch mit Gefühl. Gell? Ganz besonders dann, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Oder? Und wir sehen, oder rein jetzt mal von dem, was Jesus sagt, was im Neuen Testament kommt, dass Liebe auch dann noch funktionieren sollte, wenn Gefühle nicht da sind. Klar? Das wäre Liebe deine Feinde, so. Also quasi, weil wir denken dann, was, gute Gefühle habe für den, der mir weh tut. Hallo, hey, geht's ja noch? Das ist gar nicht Meinung. Darum geht's ja nicht. Es geht nicht darum, dass du jetzt gute Gefühle entwickelst, obwohl alles in dir Rache schreit. Also der Wunsch nach Vergeltung. Okay? Ich würde mal ganz gerne, mache ich später, da kommen wir noch drauf. Eins nach dem anderen, gell? Ja, wir kommen noch drauf. Also, wir sind mit der ganzen Geschichte von Objektivitäten im Ganzen echt überfordert, weil wir sehen nur uns, wir sehen Umstände, wo wir drin sind und wir denken dann, das ist wirklich unfair. Gott hat das nicht. Gott hat einen Überblick, er weiß, wie Zusammenhänge sind, er steht über dem. Da ist er anders wie mir. Und deswegen dürfen wir unsere Füllung von diesen Worten nicht auf Gott übertragen, sondern wir müssen näher, was der Sachverhalt drin ist. Nämlich, Zorn heißt, es ist Ungerechtigkeit passiert und es muss Gerechtigkeit her. Gerechtigkeit wird durch Rache gebrochen, weil Rache heißt Gerechtigkeit zurückbringen. So weit einmal. Interessant, hä? Heute nehme ich ein neues Wort mit. Oder eine neue Füllung, nämlich Rache heißt Gerechtigkeit wiederherstellen. Das hätte ich auch nicht so gedacht. Darum sagt die Bibel, Römer 12, Vers 19, jetzt lese ich mal schnell vor. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, kommt er schon wieder. Ja? Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Mit dem, was du jetzt wisst, was wir jetzt miteinander angeschaut haben, werdet ihr den Text wahrscheinlich ein bisschen anders lesen. Richtig? Ich lese noch einmal. Rächt euch nicht selbst, quasi. Schaff dir nicht selber Gerechtigkeit. Weil, wie gesagt, wir sind manchmal subjektiv überfordert. Das kennst du wahrscheinlich auch. Du hast jemandem Gutes tun wollen und der fasst es komplett anders auf. Gell? Kennst du das? Und du denkst, hey Mann, was geht hier? Ich wollte dir helfen und du bist auf einmal böse gegen mich. Weil genau die Worte gebraucht hast, die seine Mutter ständig gebraucht hat, als sie ihn bemuttert hat, drückt bei ihm einen roten Knopf und du, gut gemeint, triffst halt einfach jetzt den Knopf und dann kriegst du eine Welle ab. Hast du jetzt was Schlimmes gemacht? Bitte? Nicht, oder? Hat er was Schlimmes gemacht? Bitte? Jetzt wird's gut, hä? Okay. Hat er was Schlimmes gemacht? Doch. Er hat das Gute schlecht behandelt. Ist das gut? Nicht, hä? Da kommt uns wieder unser humanistisches Denken quer. Wir denken, ey Mann, das sind Ramuten und all das, deswegen musst du verstehen, dass es so. Das können wir nicht verstehen. Und er ist verantwortlich, du und ich, wir sind verantwortlich für unser Tun, egal was der Hintergrund ist. Mag das sein? Das ist halt gar nicht mehr so selbstverständlich. Da sind wir echt ein klein bisschen verführt worden. Wir sind verantwortlich für das, was wir machen. Darum brauchen wir Vergebung. Darum brauchen wir, dass Leute mit uns barmherzig umgehen. Wir nehmen das alles einfach gratis und denken, da habe ich das Recht drauf, oder? Weil ich bin das Opfer meiner Umstände. So läuft es halt oft. Und darum kommst du zum Schluss, dass du sagst, ich glaube, ich bin lieber Täter als Opfer. Echt? Könnt ihr euch einige Beispiele erzählen, geht aber nicht, sonst sind wir zu lang da. Also die Stelle, Römer 12, 19, habe ich vorgelesen. Es gibt noch andere Stellen, 5. Mose 23, Vers 35, Hebräer 10, 30, ist jetzt aufgenommen, dann habt ihr es denn. Die Rache ist mein, ich will vergelten. Das heißt, ich werde Gerechtigkeit schaffen, denn ich habe alleine den objektiven Überblick. Das kommt von Gott Zorn. Und das führt mir zu was? Das nenne ich, es gibt gerechten Zorn und ungerechten Zorn. Quasi das Gerechte sehnen nach Gerechtigkeit und das Ungerechte. Was ist gerecht? Wenn man vom Objektive her kommt. Was ist ungerecht? Subjektive. Wenn du aus deiner eigenen Optik dir Recht verschaffen willst, zum Teil nicht aufs ganze eigene kannst, weil du es gar nicht kennst und gar nicht siehst. Deswegen ist die Botschaft vom Römerbrief, lass es Gott machen. Deswegen auch die Botschaft, halt Jesus zum Beispiel, halt die rechte Backe her, wenn du auf die linke schon kriegst, dann schon umgekehrt. Ich weiß nicht genau, das ist die eine oder die andere. Also auf die eine zack und dann hebt die andere auch noch her. Wir denken, hey Mann, hey Mann, Jesus, da sind wir die Schuhe abkratzen, oder? Da sind wir absolut, da wird mit uns gemacht, was man will. Und es stimmt. Das ist wahr. Deswegen kann man die Sache nur ausleben, wenn man in der Frömmigkeit lebt. Das, was Gott im Keim gesagt hat. Weil quasi, wenn du in Frömmigkeit lebst, in Abhängigkeit zu mir, in Vertrauen, dann kannst du das Haupt erheben. Dann kannst du auch solche Sachen erleben, weil du weißt, Gott schaut. Kennst du das? Gott schaut. Weil wenn wir manchmal schauen, kommt manchmal nicht so gut, wie wir denken. Weil wir tendenziell subjektiv sind mit unserer Optik, mit dem, was wir erleben. Davor müssen wir uns hüten und im Zweifelsfall lieber Unrecht erdulden, beziehungsweise das Böse mit Gutem überwinden. Römer 12, Vers 11, steht das. Ich kann jetzt verstehen, warum das solche Sachen gesagt werden. Es wird hier nicht gesagt, Fromme, seid immer nett. Das ist nicht Botschaft. Sondern wisst, dass ihr oft bei eurer Sehnsucht nach Gerechtigkeit subjektiv überfordert seid. Lasst es Gott machen und strebt nach dem, was immer gut ist. Nämlich Gutes tun. Das ist nie schlecht. Gell? Oder? Oh, da wird nachgedacht. Aber warum muss es eigentlich Zorn, Rache, Vergeltung geben? Wo bleibt denn da eigentlich die Liebe? Hm? Ja, jetzt haben wir gerade vorhin schon gleich ein bisschen das mit der Liebe etwas, dem haben wir mehr auf den Zorn gefühlt und gemerkt, das ist gar nicht so einfach, oder? Also quasi, es hat nicht nur was mit, wie hast du gesagt, Annahme zu tun, oder? Das ist ein bisschen das Problem. Es hat auch mit dem Gefühl kommen an Grenzen, mit der Liebe so. Was hat jetzt das mit dem zu tun? Wie kriegt man das unter einen Hut? Also quasi ein Gott, der gerecht ist und der zornig ist, der kann ja nicht Liebe sein, aus unserer Idee heraus. Deswegen lasst uns doch einmal gleich ein bisschen derer Sache nachgehen, wie das mit der Liebe ist im Zusammenhang mit Gerechtigkeit und so und Zorn. Ich sage euch jetzt mal eine Behauptung. Seid ihr bereit für eine Behauptung? Ich behaupte sie jetzt. Recht verliert seine Bedeutung, wenn es nicht gewahrt oder, Klammer auf, geschützt, Klammer zu, wird. Beziehungsweise, wenn man es nicht recht, das heißt Gerechtigkeit, verschafft. Sag's nochmal. Recht verliert seine Bedeutung. Es wird beliebig, wenn es nicht geschützt wird. Oder mit anderen Worten, wenn man es nicht recht, also Gerechtigkeit, verschafft. Bring ein Beispiel, Straßenverkehr. Oder? Kennst du wahrscheinlich auch, oder? Warum wäre eine Strophe auch droht? Also ich sag's mal, zuerst wird es immer nur auch droht, oder? Oder man kann auch sagen, angedeutet. Ja? Warum? Achtung, jetzt kommt der Begriff, nehmt nicht persönlich. Weil wir egoistische Stinker sind. Das sind wir von Natur aus. Wir nehmen Abkürzungen auch manchmal auf Kosten von anderen. Absolut, das steckt in uns drin. Mehr als wir denken. Das hat gerade Noah schon gesagt. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Geh mal auf Kinderspielplätze und schau dir mal um, was so abgeht. Mit den herzigen Kielen und Modis, mit denen miteinander umgeht zum Teil. Da staunst du. Dann fragst du dich, wo ist denn das her? Zum Teil gar nicht von Papi und Mami. Verrückterweise. Irgendwo sonst. Warum gibt's Straßenverkehrsordnung?
Um recht wohnen für alle zu wahren.
Richtig, das ist die Idee dahinter. Oder dem ist vielleicht einmal noch auf ein anderes Gebiet bringen, wo wahrscheinlich ein gleich ein bisschen mehr mit unserem Leben auch noch zu tun hat als Verkehr. Kinderziehung. Oder? Du hast Kinder und die leben bei dir im Haus und die haben eine eigene Vorstellung. Und das ist ja prinzipiell einmal, oder? Das ist ja was, was wir uns wünschen, oder? Wer hätte schon gern Kinder ohne eigene Vorstellungen, oder? Da sagen wir, oh, das hat das Problem, oder da müssen wir zum Psychiater und sowas, was ich wem allem gehe. Wir schätzen Kinder mit eigenen Vorstellungen, mit Tatkraft und mit Perspektiven und Visionen. Das Problem ist einfach, ihre Visionen kommen zum Teil in Konflikt mit unseren, oder? Und mit die von ihren Gespänli und mit ihren Geschwisterli und so. Und dann, was machen wir denn? Hä? Was ich heute beobachte, ist Eltern, denen dann stundenlang diskutieren mit ihren Kindern, warum das jetzt wichtig ist, das eine da jetzt hier unbedingt so sehe. Wir haben bei uns in der Nachbarschaft eine Familie, die haben lautstarke Kinder. Was interessant ist, oder die Familie gibt Regeln raus und dann werden Kinder lautstark, ziemlich lautstark, wirklich. Die bringen es fertig, sich auf den Boden zu werfen und schreien, wirklich schreien. Und irgendwann einmal, was machen die Eltern?
Ganz so
schön. Klein beigeben.
Klein beigeben, der andere kann länger schreien als der Vater auch. Oder? Sie geben klein bei, manchmal auch groß bei, je nachdem. Und was ist das Ergebnis?
Willkür.
Ja, ja, Willkür.
Was?
Ja, was muss man machen, um das zu verhindern?
Recht schaffen.
Und wie schaffst du das?
Mit dem Grenzen.
Und wie setzt man die?
Mit dem du berechst, wenn ein Kind nicht das macht.
Das ist die Folge davon. Wie setzt man Grenzen? Ja, und ja, das sind Grenzen. Aber wie setzt man die? Ich sag's euch, ich gebe euch, ich kürze ab schnell. Man hat Werte, oder? Sind einem Sachen wichtig, zum Beispiel, wir essen alle zusammen zur Nacht. Das kann ein Wert sein. Das kann die eine Familie so machen, die andere so, die andere nochmal anders. Aber in deiner Familie gibt es den Wert. Und den kann man auch begründen. Das ist ganz unterschiedlich, aber den haben wir hier. Okay? Das ist der Wert. Und jetzt kommunizierst du den hoffentlich. Sonst wissen die Kinder absolut nicht, was hier geht. Das ist dann Willkür auch. Dass es Werte gibt, wo keiner weiß. Aber dann kommen Konsequenzen. Das ist schwierig. Also quasi, du setzt einen Wert, du kommunizierst ihn. Und jetzt pass auf. Werte, die nicht geschützt werden, sind willkürlich und wertlos. Ist euch schon mal aufgefallen? Wertvolle Sachen werden gut bewacht. Das fängt bei deinem Auto an, das schließt ab, oder? Was passiert, wenn es offenstehen ist? In der Schweiz. In der Schweiz passiert vielleicht nichts. In Indien?
Karre weg.
Mindestens. Ja? Hey, wertvolle Sachen schützen wir. Richtig? Absolut. Wie schützen wir denn wertvolle Sachen? Sagen wir jetzt mal unsere Familienwerte. Wie schützen wir die? Es gibt eine positive Art, die zu schützen, nämlich indem wir sie feiern, indem wir sie hochheben. Und es gibt, sagen wir mal, eine negative Art, sie zu schützen, indem wir ihnen Konsequenzen in Verbindung bringen. Also Konsequenzen ist eigentlich ein Ausdruck von Wertschätzung. Wenn wir keine Konsequenzen hinter was geben, dann sind die Sachen wertlos. Denkst du Ende, du bist sehr berechtigt. Was ist also in einer Gesellschaft, wenn man hinter Dinge, die einem wertvoll sind, keine Konsequenzen setzt? Bitte?
Alle Werte gehen verloren.
Ja, Willkür. Absolut. Deswegen muss, wenn du so willst, Rache hinter was kommen, wo wertvoll ist. Sonst ist es unwert. Sonst ist es wertlos. Können jetzt verstehen, warum das Gott zornig sein muss. Wir verbinden zornig mit willkürliche Emotionen, das darfst du nicht in das Wort hineintragen, wenn du Bibel liest. Ja? Es ist Reaktion auf empfundene Ungerechtigkeit mit dem Wunsch nach Rache. Und Rache heißt Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Gott muss so sein. Die Bibel im Neuen Testament redet nur über das. Darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Weil er hat das zahlt, was keiner von uns kann. Das ist der Kern vom Evangelium. Gott hat Rache geübt. Weil wenn er das nicht macht, er wird er unglaubwürdig. Nimmt ihn keiner ernst. Und das wird auch dir passieren als Elternteil, wenn du sagst, das ist uns wichtig und keine Konsequenzen kommen, wenn, nimm dein Kind wie du willst, sie übergrenzt und übertritt und ständig was anderes macht. Du wirst unglaubwürdig. Wir haben das mal erlebt, meine Frau und ich. Gell? Ich erzähle die Story dann die eine. Das war eine große subjektive Erfahrung, die ich gemacht habe. Wir haben ein Weekend gehabt, wir waren weg. Wir haben Steffi gehabt, das ist unsere älteste Tochter, die war 2 vielleicht oder so, noch nicht alt. Wir sind die Obhut von einer guten Bekannten von uns gegeben, die hat sie betreut übers Wochenende. Dann sind wir zurückgekommen und haben die gut Bekannte noch als Dank zum Essen eingeladen, sind chinesisch essen gegangen. Steffi war dabei, völlig happy, dass wir wieder da waren, aus dem Häuschen, zu aus dem Häuschen, im Restaurant. Sie war wirklich glücklich. Alle haben es mitgekriegt, dass sie glücklich ist. Und dann haben wir irgendwann einmal gesagt, hey Steffi, jetzt ruhig, wollen wir hier essen? Wir waren nicht ruhig. Okay, dann, was haben wir gemacht? Irgendwann einmal haben wir gesagt, hey, wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann musst du ins Auto sitzen. Was hat sie gemacht? Was? Weitergemacht. Klar, weil sie happy war, oder? Und dann haben wir unsere Person, also unsere gute Bekannte, angeschaut, und die war Kleinkindererzieherin von ihrem Beruf her. Also quasi Fachfraubetreuung, sagt man heute. Das ist kein Pech, das war Glück. Wenn sie gefragt, du, was sollen wir machen? Und dann hat sie gesagt, das, was du gesagt hast. Und mir, ja, aber, weißt du, Restaurant voll, Auto steht raus, vorm Fenster, große Fensterfront. Raushocken, kannst du dir vorstellen? Und mir realisiert, oh, mehrere Sachen haben wir gemacht. Das eine ist, wir haben sie effektiv rausgetan. Wir haben dann realisiert, nie mehr machen wir sowas. Wir müssen uns erst überlegen, was wir an Konsequenzen sagen, weil wenn wir sie nicht bringen, dann wären wir unglaubwürdig. Wenn wir aber unverhältnismäßige Konsequenzen bringen, dann sind wir was? Selber gestraft, ja. Richtig. Wenn wir keine Konsequenzen bringen, wenn wir keine bringen, verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit. Deswegen, Hebräerbrief, Kapitel 10 und 12, redet Gott über das. Und er sagt dann, Eltern, wo ihre Kinder nicht gern haben, lassen sie willkürlich machen, was sie wollen. Eltern, wo ihre Kinder gern haben, jetzt kommen da Begriffe, die fahren uns ja auch schräg ein, die Strophe ihrer Kinder. Wir denken, Strophe, oh je, schon furchtbar, Strophe und so. Weißt du, wenn es jetzt unter dem Aspekt siehst, wie das jetzt versucht hat zu erklären, nämlich Konsequenzen folgen lassen als Ausdruck von Wert, dann wirst du ja verstehen, hey, wenn ich das nicht mache, dann bin ich lieblos eigentlich. Und dann werden wir auch verstehen, wenn Gott sagt, dass ich ein strafender Gott, dass er eigentlich nicht lieblos ist, sondern mir ihm Lieblosigkeit unterstellen, weil wir ihn falsch verstehen, weil wir so schräg geprägt sind. Und so lesen wir Bibel und haben dann müde mit. Und leben zum Teil genau so, wie wir prägt sind. Und wundern uns denn, dass uns keiner ernst nimmt, wo wir eigentlich so die Verantwortung übernehmen. Und merken, es wird uns auf dem Kopf umgetrampelt. Kann der liebe Gott zornig sein? Ich würde sagen, er muss. Weil wenn er nicht zornig ist, dann ist er nicht lieb. Klar? Interessant. Warum kann Gott im Zorn gerecht sein? Warum kann er das? Ich habe drei Behauptungen. Das erste ist, weil er Liebe in Person ist. Er weiß, was wirklich richtig ist. Und kann das angemessen auch ins Leben von Menschen übertragen. Die Bibel sagt es so und ich glaube das. Das zweite ist, weil er alleine objektiv gerecht ist und auch so handelt, er ist nicht subjektiv. Und die dritte Behauptung, weil er ewig ist und wir nur zeitlich begrenzt. Aus unserer Sicht heraus scheint uns Gottes Handeln zum Teil willkürlich und ungerecht. Zum Beispiel, was David hat erleben müssen? Mit der Batzeba, mit dem Kind, weißt du, was er da so gemacht hat? Und dann hat das Kind sterben müssen. Eigentlich hätte doch der David sterben müssen, oder? Weißt du noch? Das ist doch eigentlich ungerecht. Ich habe vor einiger Zeit eine ganz interessante Begegnung gehabt. Mit einer Frau von der Coastlands. Schon eine Weile her, ein paar Jahre. Vielleicht zwei. Verheiratet, hat Kinder, schon erwachsen. Und ihren Sohn, ich glaube 21-jährig oder 22-jährig, ist tödlich verunfallt. Und ich gedacht, das muss doch deres Herz brechen. Hat er auch. Oder da müssen doch 150 Fragen gegen Gott da sein. Warum macht er das? Weißt du, was die mir gesagt hat? Ihren Sohn war einige Jahre lang schon. Der ist jetzt aufgewachsen und so, und den ganzen Weg macht dort, dann hat er Kollegen gefunden, die nicht ganz so fromm sind. Und ist mehr und mehr in ein Umfeld abgedriftet, wo, wie sagt man da, nicht so hilfreich ist. Und hat begonnen, auch so zu leben. Und auf dem Weg war. Und dann hat sie gesagt, weißt, vielleicht hat Gott ihn heimgeholt, bevor er an einen Punkt herkommt, wo er nicht mehr zurück kann. Vielleicht hat Gott das benutzt, um ihm Ewigkeit zu geben. Ja? Ich habe aus der Optik habe ich sowas noch nie betrachtet. Weißt du, dass Gott manche Leute heimholt, bevor es zu spät ist? Hast du das schon mal überlegt? Wir denken, alles, was nicht mindestens bis ins Alter von 95 läuft, und das noch gesund, oder? Ohne Altersheim und so, ohne Rolli und das. Das ist doch, oder? Aus unserer subjektiven Optik, ja, stimmt, wir kennen ja gar nichts anderes. Wenn du Ewigkeit kennst und dann weißt, dass es ein ewiges Getrenntsein von Gott gibt, selbst gewollt und gewählt, dann ist vielleicht das Heimgehen mit 21 der große Gewinn. Und es bis 95 da bleibe vielleicht the big lose, der große Verlust. Gott weiß es, mir nicht. Wenn ich gleich ein bisschen Einblick nehmen will, wie Gott manchmal handelt hinter der Kulisse, er liest Hiob. Der hatte ziemlich viel Elend erlebt, der Hiob. Hat er das erlebt, weil Gott gesagt hat, das ist ein blöder Typ? Nicht, oder? Die Story dahinter war, dass Gott im Himmel gesessen ist und Freude hat am Leben. Dann ist der Teufel vorbeigekommen. Der hat damals noch Zugang gehabt, es wird so beschrieben, ist gekommen, war auf der Erde und Gott sagt zu ihm, hey Teufel, herzlich willkommen. Also, das sage ich jetzt, das steht so nicht drin. Also gleich haben wir gesagt, hallo, wo kommst du her, Teufel? Ach, weißt doch du sowieso, du bist doch allwissend, aber ich sag das, wenn du wissen willst, ich war auf der Erde. Dann hat Gott ihn gefragt, Ute, hast du Hiob auch gesehen? Mein Knecht. Ich bin stolz auf den. Und der Teufel sagt ihm, natürlich, klar, er ist ja nicht zu übersehen, oder der gerechte Freak da unten. Absolut fromm bis zum Anschlag. Ist ja kein Wunder, oder? Der hat eine tolle Familie, super Frau, lässige Kinder, reich ist er auch noch und gesund und Einfluss hat er. Nimm ihm doch das einmal weg, Gott. Dann wirst du sehen, wie schnell das der da mit seiner Heiligkeit zum Ende kommt. Und dir absagt und gottlos wird. Dann hat Gott gesagt, dann Deal. Komm, wir machen Wett. Also es steht uns ja drin, das sage ich jetzt. Aber es läuft eigentlich auf das raus, wenn du es mal genau überlegst. Gott hat ihm gesagt, ich garantiere dir, der bleibt bei mir, auch wenn ihm alles genommen wird. Teufel, du kannst herren, bitteschön, bedien dich an dem, du darfst nur nicht umbringen. Alles andere kannst du machen, ich garantiere dir, der bleibt bei mir. Das ist die Story dahinter. Nur Gott hat keinen Engel geschickt und hat zum Hiob auch nicht gesagt. So quasi, Hiob, Achtung, es kommt dann einer. Halt durch. Und es passiert bei dir und mir manchmal auch nicht. Dass uns Gott keinen Engel schickt und sagt, hey Mann, halt durch. Aber es geht um eine Sache, nämlich immer um, ich nenne es Anbetung. Anbetung heißt eigentlich, ich bin Gott ausgeliefert und ich glaube, dass er der Beste ist und ich kann ihm. Egal was passiert. Okay? Der Hiob hat übrigens gewonnen. Echt? Er hat es geschafft. Seine Freunde haben es nicht verstanden. Ich habe gedacht, irgendeinen Fehler muss der Typ haben. Weil Gott macht das nicht. Weißt du, ich denke, wie viele Fromme auch, nämlich Gott hingegeben, glückliches Leben. Gott nicht hingegeben, schlechtes Leben. Das geht nicht auf. Schon gemerkt. Aber Gott vertrauen und ihm dein Leben weihen, das geht immer auf. Mit dem Wissen, ich bin subjektiv, ich sehe manchmal nicht alles. Gott schon. Und so sein Zorn sehe, nämlich sein Streben nach Gerechtigkeit, seine Rache so sehe und deine Existenz unter seiner Liebe. Das habe ich euch mitteilen wollen. Ich hoffe, es hilft euch beim Lesen von der Bibel, ganz besonders im Alten Testament, Neues Testament auch, weil ihr würdet Gott nicht gerecht werden glauben. Mit dem Denken, du bist irgendwie willkürlich der Oma. Und ich gehe gleich ein bisschen auf die Stanz, nicht zu nah her, es könnte heiß werden. Mit der Haltung, was ich übrigens immer wieder bei Leuten beobachte, nimmst du beides. Du nimmst dir hier das Leben in Frieden auf der Erde, kaputt machen kannst, was willst. Und auf der anderen Seite nimmst du auch deine Gotthingegebenheit, wo zum Teil sich ein bisschen blöd anfühlt, wenn man den ersten Schritt und den zweiten und den dritten macht. Aber unterm Strich wirklich lässig rauskommt. Und darum lass dich nicht von irgendwelchen Worthülsen klauen, wo gefüllt worden sind, durch unsere Geschichte, die wir hier haben. Und hinterfrag, was das soll. Und dann wirst du manches in der Bibel ein kleines bisschen anders sehen. Mir hat es geholfen. Ich hoffe, es hilft dir auch. Ich habe genug gesagt. Es reicht. Amen.